Ja, ich werde meinen Vortrag in zwei Teile packen, denn mir ist ganz wichtig, dass wir auch etwas aus Gottes Wort hören, weil Gottes Wort bereitet unsere Herzen vor, verändert unser Leben und spricht zu uns. Ich selbst habe beim BFP mit 30 nochmal Theologie studiert und genieße es total, mich vor allem mit Bibelversen auseinanderzusetzen, die mir zunächst einmal eher Fragezeichen geben, als dass sie mir sofort erkennen lassen, hey, ja, genau das ist es und das wollen wir jetzt tun. Und ich möchte mit euch heute in Kapitel 6 von dem Markus-Evangelium mit hineingehen. Und zu Beginn des Markus-Evangelium, da geht es darum, dass Jesus seine Jünger, also 72 da zu dem Zeitpunkt, aussendet, jeweils zu zweit in das Land hineinzugehen und zu sagen, Gottes Reich ist nahe, tut Buße, kehrt um. Und damit startet Kapitel 6. Und nachdem diese Jünger losgezogen werden und nachdem wir davon Kenntnis gekriegt haben, geht es mit einer Geschichte weiter, die zwar sehr interessant auf der einen Seite ist, aber wo ich mich immer gefragt habe, okay, was hat das jetzt persönlich mit meinem Leben zu tun überhaupt? Und zwar geht es in den Versen 14 bis 29 darum, dass Johannes der Täufer stirbt. Und ich werde mit euch einmal diese Geschichte lesen, eine Geschichte, ja, mit einem klaren Bild der Feindschaft gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort und gegenüber Menschen, die mit Gott in dieser Welt unterwegs sind. Also Markus Kapitel 6, Verse 14 bis 29. Überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Auch König Herodes hörte von ihm. Einige Leute sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb kann er solche Wunder tun. Andere meinten, er ist der Prophet Elia. Wieder andere behaupteten, er ist ein Prophet, wie Gott schon früher geschickt hat. Aber Herodes hatte Angst, weil er überzeugt war, es ist Johannes, den ich enthaupten ließ. Er ist wieder lebendig geworden. Herodes hatte Johannes nämlich verhaften und gefesselt ins Gefängnis werfen lassen. Der Grund dafür war, dass der König die Frau seines eigenen Bruders Philippus geheiratet hatte. Sie hieß Herodias. Daraufhin hatte Johannes ihm vorgehalten, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Darum war Herodias sehr wütend auf Johannes. Sie wollte ihn sogar umbringen lassen. Aber Herodes war dagegen. Er fürchtete sich nämlich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein Mann war, der nach Gottes Willen lebte und ganz zu ihm gehörte. Noch im Gefängnis hielt Herodes seine schützende Hand über Johannes und hörte ihm gerne zu. Vielleicht sollte ich das Mikro lieber ausmachen. Auch wenn ihn seine Worte sehr beunruhigten. Schließlich aber kam die Stunde der Herodias. Herodes hatte zu seinem Geburtstag seine Hofleute, Offiziere und die führenden Männer von Galiläa eingeladen. Während des Festessens kam die Tochter von Herodias hinein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert. Der König versprach ihr deshalb, »Bitte mich um was du willst. Ich will es dir geben.« Ja, schwor er, ich gebe dir alles, worum du mich bittest, und wenn es die Hälfte meines Königreichs ist. Schnell lief die Tochter zu ihrer Mutter und fragte sie, was soll ich mir denn vom König wünschen? Den Kopf von Johannes dem Täufer, antwortete die Mutter. Schnell lief die Tochter wieder zurück zu Herodes und bat, ich will, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Teller bringen lässt. Der König war sehr bestürzt, aber weil er sein Versprechen gegeben hatte, noch dazu vor allen Gästen, konnte er die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich schickte er nach einem Henker und befahl ihm, den Kopf von Johannes dem Täufer zu bringen. Der Henker ging ins Gefängnis, enthauptete Johannes dort und brachte den Kopf auf einem Teller. Er überreichte ihn dem Mädchen und die gab ihm ihrer Mutter. Als die Jünger von Johannes das erfuhren, holten sie seinen Leichnam und bestatteten ihn. Soweit die Geschichte, die uns in Markus 6 überliefert wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Geschichte, ja, es ist total wichtig zu hören, dass Johannes der Täufer, was mit ihm passiert nach seiner Verhaftung. Aber was hat das jetzt mit mir, mit meinem Leben heute zu tun? Was möchte Gott zu mir sagen durch diese Geschichte? Lass uns einmal die Personen dieser Geschichte betrachten, die hier erwähnt werden. Herodes Antipas, der übrigens kein König ist, so wie er sich gerne nannte, sondern der lediglich Gouverneur einer Region des Römischen Reiches war und dort geduldet wurde vom römischen Kaiser als Statthalter. Er hatte eine arabische Prinzessin geheiratet, wie man das früher häufig gemacht hat, um seine Macht zu vergrößern, um mehr Reichtum zu erlangen. Eines Tages ging er seinen Halbbruder, Herodes Philippus, besuchen. Dieser war, wie wir aus der Geschichte hören, verheiratet mit Herodias. Herodias war also Herodes Schwägerin und gleichzeitig war sie auch seine Cousine. Wir haben also Herodes Antipas, der mit seiner arabischen Frau verheiratet ist. Und sein Bruder Herodes Philippus, der mit seiner Cousine Herodias verheiratet ist. Während dieser Reise entscheiden sich dann Herodes Antipas, er will Herodias heiraten. Seine Cousine, seine Schwägerin und die beiden verschwinden zusammen von dem Hof. Herodes Antipas lässt sich scheiden von seiner arabischen Frau und heiratet Herodias. Die beiden bekommen eine Tochter zusammen, von der wir auch in dieser Geschichte hören. Und sie wird in Zukunft sozusagen als Wiedergutmachung ihren Halbonkel Herodes Philippus heiraten und wird somit die Schwägerin ihrer eigenen Mutter werden. Wenn du dich fragst, was hat das für eine Bedeutung? Es soll dir einfach zeigen, wie verrückt dieses ganze Bild ist, was uns hier das Evangelium, was uns Markus mitteilt, in was für einer Sündhaftigkeit diese Menschen leben. Wir lesen in dieser Passage, dass Herodes davon hört, dass Jesus und seine Jünger in seiner Region Zeichen und Wunder tun, was ihm Angst macht. Denn er denkt, Jesus ist der wiederauferstandene Johannes der Täufer, den er hat umbringen lassen, von dem er wusste, dass er ein Mann Gottes ist. Und dann fängt Markus an, die Geschichte zu erzählen, was damals mit Johannes dem Täufer geschehen ist, als die Tochter auf betörende Weise vor ihrem betrunkenen Vater und seinen Freunden getanzt hat und ihr versprochen hat, jeden noch so verrückten Wunsch zu erfüllen, den sie hat. Im Hintergrund sagt Herodias zu ihrer Tochter, bitte ihn um den Kopf. Und so passiert es, dass Johannes umgebracht wird. Mir ist hier etwas ganz bewusst geworden. Dies ist zum einen eine Geschichte von Johannes dem Täufer. Ja, der sagt, der geht zum König und sagt, was du tust, ist Unrecht. Du sollst nicht die Frau deines Bruders heiraten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst umkehren. Du sollst in Gottes Gnade und in seiner Wahrheit, in seinen Geboten leben und kein Unrecht tun. Daraufhin wird er ins Gefängnis geworfen. Aber weil Herodes weiß, dass er ein Mann Gottes ist, behält er seine Hand über ihn und will ihn schützen. Herodias merkt aber, dass er regelmäßig immer noch zu Johannes dem Täufer geht und dass ihm die Zeit gut tut. Und deswegen will sie unbedingt den Tod von Johannes dem Täufer, weil sie Angst hat, dass wenn Herodes Antipas seine Meinung doch ändert, dann würde sie alles verlieren, was sie hat. Also sorgt sie letztendlich aus dieser Geschichte heraus, aus einer Situation heraus dafür, dass Johannes der Täufer getötet wird. Aber es geht in dieser Geschichte nicht nur um Johannes den Täufer. Es geht in dieser Geschichte auch, ja, ein Stück weit um Jesus. Also diese Geschichte wirft ihre Schatten voraus. Jesus, das wissen wir aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Pilatus sendet Jesus zu einer Person, nämlich Herodes Antipas, und fragt ihn, was sollen wir tun? Sollen wir ihn kreuzigen lassen? Und Herodes hat wieder die Möglichkeit, einen Mann Gottes zu schützen oder ihn zu töten. Und er entscheidet sich wieder dafür, einen Mann Gottes, den Sohn Gottes, zu töten und hinrichten zu lassen. Also er spielt auch bei Jesus eine Rolle. Aber in der Geschichte geht es auch nicht nur um Johannes, den Täufer, und um Jesus, sondern es geht auch um die Jünger Jesu. Die Jünger, die, wie ich zu Beginn gesagt habe, auf einer Missionsreise sind, die Jesus aussendet zu zweit, um von Gottes Reich zu berichten. Diese Jünger werden das, was sie in dieser Missionsreise erlebt und getan haben, später fortführen. Sie werden nach Jesu Tod und nach der Erfüllung des Heiligen Geistes sein Evangelium in die ganze Welt hinaustragen. Sie werden Menschen heilen, sie werden Menschen befreien und Menschen zu Jüngern Jesu machen. Von diesen 11 Jüngern, ich nehme mal Judas, der Jesus verraten hat und Selbstmord begangen hat, heraus, werden 10 aufgrund ihres Glaubens umgebracht. Ganz unterschiedlichen Punkten in der Welt. Aber 10 von 11 sind dazu bereit, für das, was sie erkannt haben, ihr Leben zu geben. Der Einzige, der nicht stirbt, ist Johannes. Er wird, statt umgebracht zu werden, ins Exil verbannt auf eine einsame Insel, wo er von Gott das Buch der Offenbarung bekommt, was er uns hinterlassen wird. Die Bibel lässt also keinen Zweifel übrig. Wenn du Jesus dein Leben gibst, wenn du ihm folgst und in dieser Welt von seinem Evangelium berichtest, wenn du andere Menschen darauf hinweist, was Gott sich für diese Menschen wünscht und was ihnen gut tut, dann wirst du mehr Stürme in deinem Leben erfahren und nicht weniger. Das war nicht nur damals so, sondern das ist auch heute eine knallharte Wahrheit. Weltweit finden tatsächlich immer mehr Menschen im Glauben zu Jesus. Das Christentum ist die größte Glaubensgemeinschaft auf der ganzen Welt. Du gehörst zur größten Familie aller Zeiten. Aber das bedeutet nicht, dass es leicht ist, ein Christ zu sein. Ich habe 2023 angefangen, für den AVC zu arbeiten und es ist total beeindruckend und wunderbar zu erleben, wie Gott weltweit Zeichen und Wunder tut, wie er eingreift, um verfolgte Geschwister zu schützen, wie Menschen in Indien zum Beispiel von ihrer Familie ausgestoßen werden, weil sie zum Glauben kommen, wegziehen, aber ihnen nachgegangen wird und Augenzeugen berichten, dass ein Mob von Menschen dieses Haus, in dem sie waren, angreifen wollten und sie umbringen wollten, aber da weiße Gestalten dieses Haus geschützt haben und sie nicht an ihnen vorbeigekommen sind, weil Gott seine Engel sendet, weil Gott mächtig ist. Wir haben das gesungen. Jesus, du bist mächtig und du hältst alles in deiner Hand. Also ich erlebe auf der einen Seite viel von Gottes Zeichen und Wundern, was meinen Glauben stärkt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so viel Leid und so viele Momente, wo man sich fragt, warum hast du hier nicht eingegriffen, Gott? Warum hast du hier kein Wunder getan? Wir können nicht alle Fragen beantworten, weil Gott ist Gott und ich bin es nicht. Aber wir dürfen wissen, dass Gott Zeichen und Wunder tut, dass es ihn gibt, dass er auf übernatürliche Art und Weise wirkt. Und diese Welt ist nun mal eine sündhafte Welt, in der viele Menschen Leid erfahren. Aber Jesus hat gesagt, dass er irgendwann wiederkommen wird und alles neu machen wird, dass es dann kein Leid mehr geben wird, dass er jede Träne abwischen wird. Und bis es soweit ist, haben wir noch die Möglichkeit, uns weiterhin eins zu machen mit Jesus und dem Missionsauftrag, mit dem, was Jesus durch jeden Einzelnen von uns auf dieser Erde noch vorhat, wo er uns zu berufen möchte und wo wir hineintreten dürfen. Diese Geschwister, die Verfolgung erleiden und dennoch an Jesus und an das, was er am Kreuz getan hat, festhalten, die in der Beziehung mit ihm festhalten, diese Menschen, ja, sind Vorbilder, sind sogar Helden für mich geworden. Wie sehen Helden und Vorbilder in deinem Leben aus? Sind das Menschen, die ja besonders reich sind oder mächtig, die besonders viel Einfluss haben, die gut aussehen? In Ländern, wo Christen verfolgt werden, erfordert es eine Menge Mut und Stärke, Jesus nachzufolgen und an ihm festzuhalten. Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und auch diese Menschen haben ein Vorbild, haben einen Helden, den sie immer wieder sich vor Augen führen. Niemand anderes als Jesus Christus selbst. Wenn wir uns die Bibel anschauen, könnte man auch sagen, sie ist die Geschichte eines Helden, nämlich Jesus Christus, der es würdig ist, verehrt zu werden, angebetet zu werden. Und das heute und bis in alle Ewigkeit ist die Geschichte darüber, wie du und ich wunderschön im Angesicht Gottes geschaffen wurden und wie wir leider allesamt in Sünde geraten sind. Aber wie Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, sich hat klein gemacht und den Tod gestorben ist, den wir verdient haben. Wir dürfen das Leben führen, was wir nicht führen können ohne Jesus. Wir können diesen Feind nicht besiegen, den Jesus besiegt hat. Das ist Jesu Heldengeschichte. Jesus, unser Held, der den Feind besiegt hat, den wir nicht besiegen können. Er lebt und er ist der Einzige, der all unsere Anbetung verdient hat. Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn er für dich am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, wenn er dein Held ist, dein Gott ist, dann sei dir bewusst, dass dein Leben mit Jesus nicht leichter wird, nicht mit Komfort und Wohlstand geprägt sein soll. Ja, wir sind beschenkt und wir dürfen diesen Wohlstand, in dem wir leben, auch ein Stück weit genießen. Keiner sagt, dass du alles weggeben musst. Aber wenn du ihm wirklich lebendig nachfolgst, dann wird eine Menge Herausforderungen deinen Weg kreuzen. Dann wirst du einen Platz in einer Linie von Menschen wie Johannes dem Täufer, wie Jesu 12 Jünger, wie Jesus selbst und wie Tausende und Millionen anderer Geschwister in der Vergangenheit und auch heute, wirst du deinen Platz in dieser Linie einnehmen und Verfolgung und unwohle Momente erleiden. Dann wirst du in Stürme hineingeraten, in Dinge hineingeraten, die dich etwas kosten. Bist du bereit, Jesus auch unter diesem konkreten Bewusstsein zu folgen und deinen Platz einzunehmen? Wenn du nicht dazu bereit bist, hey, wir sind eine Familie, wir wollen einander schätzen und uns miteinander auf den Weg machen, aber stell dich dieser Frage, was hindert dich daran, wirklich dein ganzes Leben auf Jesus auszurichten und nicht nur die angenehmen Dinge. Nicht nur die Rosinen rauszupicken, wie die Ewigkeit ist schon mal klar gemacht, jetzt kann ich tun, was ich möchte. Sondern Jesus zu fragen, was willst du wirklich, was ich jetzt tue? Das ist eine Sache, die ich wirklich von meinen Geschwistern, die verfolgt werden, lerne. Sie machen sich ganz abhängig von Gott. Sie stehen morgens auf und fragen Gott, was soll ich heute tun? Wie soll ich das tun? Wo soll ich hingehen? Was möchtest du durch mich sagen? Lasst uns dort von unseren Geschwistern lernen und wirklich uns in der Abhängigkeit an Gott mehr binden. Ich denke, keiner von uns möchte so sterben, wie wir es von Johannes dem Täufer hören oder wie es tatsächlich 100.000 unserer Geschwister jedes Jahr tun. 100.000 Christen sterben jedes Jahr aufgrund von Verfolgung. Und das Wichtige dabei ist, all unsere verfolgten Geschwister, sie wissen, sie leben nicht für diese Welt. Diese Welt wird vergehen. Das wusste auch Johannes der Täufer. Er hat sein Leben nicht für König Herodes gelebt oder für vergängliche Freuden, sondern er hat für einen himmlischen König gelebt. Ein König mit der Perspektive von Ewigkeit. Johannes lebte und starb für diesen himmlischen König. Wenn du sagst, Jesus gehört mein Leben, dann möchte ich dir zusprechen, egal was für Stürme in dieser Welt auf dich zukommen. Selbst wenn in diesem Sturm der Tod sein Auge auf dich richtet, dann möchte ich dir zusprechen, Jesus kann jeden Sturm stillen. Das ist nämlich das, wie Markus Kapitel 6 weitergeht, mit der Stillung des Sturmes durch Jesus Christus. Er hat die Macht über alles. Anders als unsere verfolgten Geschwister haben wir hier in diesem Land die Freiheit, von Gott zu erzählen. Lasst uns das tun. Lasst uns nicht in diesen Mauern bleiben, sondern lasst uns hinausgehen. Wie die Jünger entsendet worden sind, so möchte Gott auch dich senden. Zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen, zu wildfremden Menschen, die du vielleicht im Supermarkt triffst oder woanders. Du hast das Privileg, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Gott lebt in dir. Nichts ist dir unmöglich, weil Gott in dir lebt. Und jeden Tag kannst du Gottes Zeichen und Wunder erleben. Indem du für Menschen betest, indem du Menschen von Jesus erzählst und davon, was er in deinem Leben getan hat. Wisst ihr, im Himmel werden wir viele Dinge tun. Wir werden Gott anbeten, werden vielleicht auch sein Wort lesen, vielleicht wird er auch direkt uns sein Wort zusprechen. Wir werden versorgt werden. Gott, Jesus liebt Essen. Also ich gehe davon aus, dass wir auch viel essen werden, was total lecker sein wird. Eine Sache werden wir nicht mehr tun. Wir werden niemanden mehr davon erzählen, wer Jesus ist und was er für ihn getan hat. Weil alle Menschen, die dort sind, wissen das ganz genau. Aber hier und jetzt haben wir die Möglichkeit, Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben oder die denken, sie brauchen ihn nicht, weil sie stark und gut genug sind, um das alles alleine zu schaffen. Oder denken, sie müssen es schaffen. Ich habe mal nachgeschaut. In Lauenburg leben circa 11.500 Menschen. Da ist noch Luft nach oben, wenn ich hier so diesen Raum sehe. Und das soll uns nicht unter Druck setzen, sondern es soll uns freisetzen. Es soll uns Freude machen, jeden Einzelnen zu feiern, der zu Jesus dazukommt. Aber es soll uns auch vor Augen führen, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Mach dich auf, neu dein Werkzeug in die Hand zu nehmen und Menschen von Jesus zu erzählen. Lasst uns wie die Jünger auf ihrer Missionsreise mit der Autorität und der Kraft des Heiligen Geistes für Menschen beten, sodass sie geheilt und frei werden. Lasst uns wie die Jünger auf Gott vertrauen, auf seine Leitung, auf seine Versorgung. Und dann werden auch wir, wie das tausende Menschen jeden Tag erleben, Gottes Zeichen, Wunder sehen, erfahren und erleben. Lasst uns den Menschen von Gott erzählen und sie darin begleiten, ihr Leben zu verändern und selbst jünger zu werden und umzukehren. Immer weniger Menschen kennen Gott und glauben, dass es einen Gott gibt, dass er eine Relevanz für ihr Leben hätte. Lasst uns mit dem Heiligen Geist zusammen neue Wege suchen, den Menschen von ihm zu erzählen, sodass sie selbst eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Und lasst uns gemeinsam, und so endet Kapitel 6 in Markus, lasst uns einander erzählen, was wir mit Gott erleben. Hey, wenn du Teil der Familie bist, dann bist du wichtig. Es ist wichtig, dass du dabei bist, weil du hast Anliegen, die nur du hast und nur du mit zum Gebet bringen kannst. Du kannst eine Schwester oder einem Bruder ein Wort geben, so wie nur du es kannst. Und nur du kannst Menschen da draußen begegnen und ihnen von Jesus erzählen, wie du ihm begegnet bist, weil du eine einzigartige Geschichte mit Jesus erlebt hast. Nutze das und teilt einander, miteinander diese Erlebnisse, um gemeinsam euren Glauben zu stärken, euch Mut zu machen und zu hören, was Gott tut. Denn eines macht Gott aus. Er ist der liebende und handelnde Gott. Gott sitzt nicht nur auf seinem Thron, sondern er möchte etwas tun. Aber er liebt es noch mehr, wenn er es durch seine Kinder tun kann. Amen. Ich möchte mit euch jetzt noch einmal in die Arbeit vom AVC hineintauchen. Ich habe eine PowerPoint mitgebracht, die uns ein wenig dahin durchführen wird und auch zwei Videos. Der AVC, gehen wir in die nächste Folie, der hat drei Schwerpunkte. Wenn ihr mit dem AVC schon länger unterwegs seid, dann kennt ihr die in- und auswendig. Ja, wir wollen verfolgten Geschwistern beistehen, wir wollen notleidenden Menschen helfen und wir haben es auf dem Herzen, Jesus Christus bekannt zu machen. Und wenn ihr auf die Internetseite vom AVC geht, dann findet ihr dort eine Weltkarte, alle Länder, die dort rot markiert sind. Gehen wir zwei Schritte weiter in der Technik. Da gibt es Projekte vom AVC, da haben wir Partner, da haben wir vielleicht Evangelisten, die eine Gemeindegründung machen, da haben wir vielleicht verfolgte Geschwister, denen geholfen wird. Da haben wir vielleicht aber auch Suppenküchen, Projekte für Kinder, damit sie Hoffnung und Perspektive bekommen. Also wenn es ein Land gibt, das du auf dem Herzen hast, oder wenn du gerne mehr über die Arbeit vom AVC wissen möchtest, dann geh auf unsere Internetseite und schau, was Gott tut auf der ganzen Welt. Wir haben heute nicht die Zeit, jedes Land zu betrachten, auch wenn heute Sonntag ist und der ganze Tag Gott gehört, wollen wir uns ein bisschen zeitlich begrenzen. Und ich möchte mit euch heute ganz intensiv noch einmal in unsere Arbeit in Sibirien schauen. Das war beim letzten Mal hier so, da bin ich ganz kurz darauf eingegangen. Und es gab noch ein, zwei Personen nach dem Gottesdienst, die mich gefragt haben, gibt es da noch mehr Informationen zu diesem Land? Da werde ich noch mal drauf eingehen, was wir dort machen. Und ich werde noch auf zwei andere Länder im Laufe des Vortrags eingehen. Aber schauen wir uns mal Sibirien an. Gehen wir auf die nächste Folie. Hier seht ihr nochmal eine andere, einen anderen Atlas, ein anderes Bild, wo Russland drauf ist und die blaue und die rote Linie. Das sind die Reisen. Blau ist, wo wir dieses Jahr waren. Rot ist, wo wir letztes Jahr waren. Also ein Team von 12 Personen mit 2 Fahrzeugen, das startet da unten in der Regel und fährt dann auf unterschiedlichsten Wegen ganz nach oben bis ans Ende der Welt, wie man so umgangssprachlich sagt. In Sibirien, kannst gerne nochmal das nächste Bild machen, Da gibt es natürlich ganz andere Temperaturen und ganz andere Fauna und Flora als hier bei uns, wie ihr auf den Bildern erkennt. Also Temperaturen von minus 45 bis minus 60 Grad. Und unser Missionsteam fährt über die sogenannte Eisstraße mit Fahrzeugen wie diesen, die auch mal gerne im Eis halt einbrechen und umfallen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, mit zwei Fahrzeugen zu fahren, weil wenn ein Fahrzeug kaputt geht oder verloren geht, dann ist man auf Hilfe angewiesen. Und wenn man mitten in der Pampa steht, 500 Kilometer entfernt vielleicht der nächstgrößere Ort, dann kann man nicht mal eben beim ADAC anrufen und sagen, hier, ich bin in der Altenbacher 8, kommen Sie bitte mal vorbei, sondern dann kann man höchstens ein Satellitentelefon nehmen und einen Hilferuf absetzen. Aber selbst wenn du jemanden mit einem Satellitentelefon erreichst, weißt du nicht, wo genau dein Länge- und Breitengrad ist. Und das ist das Einzige, was jemandem helfen könnte, um genau zu wissen, wo er dich findet. Und ansonsten, wenn du sagst, ich bin da losgefahren und jetzt auf dem Weg dahin, dann ist das wie, als würdest du eine Nadel im Heuhaufen suchen. Du findest die Person, außer Gott hilft dir bei der Suche, nur sehr schwierig. Das macht auch das nächste Bild sehr deutlich. Links auf dem Bild hat das Missionsteam mal versucht, einen Schneesturm einzufangen. Also wenn ihr sagt, hey, ich sehe da doch nur ein Auto und sonst ist alles weiß, ja, genau so sieht es auch aus. Also wenn man mehr noch einen Meter weiter weggehen würde von diesem Auto, als dieses Foto jetzt entstanden ist, dann würdest du gar nichts mehr sehen. Dann siehst du nur noch weiß um dich herum, weil in einem Schneesturm siehst du maximal einen Meter weit vor dir, was passiert. Alles andere siehst du nicht. Noch krasser als der Nebel, den wir manchmal hier in Schleswig-Holstein in der Marsch erleben. Da sieht man auch nicht sehr viel. Geh nochmal in das nächste Bild hinein. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie Menschen sich in diesen Gefilden bewegen. Das eine ist durch Fahrzeuge, wobei so eine Fahrzeuge, wie wir sie benutzen, natürlich nicht jeder da hat, sondern das sind eher Schneemobile, also eher so wie so ein Wasserski oder ein Motorrad, was für Schneefahrten umgebaut wurde. Ja, so könnt ihr euch das visuell ein bisschen vorstellen. Und dann gibt es noch zwei natürliche Fortbewegungsmittel. Das eine sind Rentiere, wie ihr sie hier auf diesem Bild seht, und das andere sind Schlittenhunde. Ne? Mal die Frage an euch, was glaubt ihr, was ist das beliebteste Fortbewegungsmittel an dieser Stelle von den Einheimischen? Genau, man stellt sich erstmal die Frage, ja, was könnte das sein? Schneemobil, kommt man schnell vorwärts, aber sobald etwas kaputt geht oder du keinen Treibstoff mehr hast, hast du verloren, weil du mitten im Nirgendwo bist und nicht mehr weiterkommst. Deswegen ist das nicht die erste Wahl von vielen, aber hilft natürlich, wenn man schnell von A nach B muss. Rentiere haben den Vorteil, dass man sie schwer beladen kann und dass sie den Weg kennen, dass sie sich den Witterungen gut aussetzen können, haben aber einen ganz prägnanten Nachteil. Wenn ein Schneesturm kommt, legen die sich auf den Boden und warten, bis der Schneesturm vorbei ist. Und so ein Schneesturm kann noch mal 2 Wochen dauern. Die überleben das, haben kein Problem damit. Aber als Mensch, 2 Wochen, minus 50 Grad, das ist nicht so das, was man sich wünscht, sag ich mal. Deswegen sind tatsächlich Schlittenhunde die beliebtesten Tiere, um sich fortzubewegen. Die können nicht so eine Lasten fortbewegen wie die Rentiere, aber Schlittenhunde führen dich selbst im Schneesturm nach Hause, so sagt man, vor Ort. Genau, geh einmal auf das nächste Bild. 70% der Menschen in Sibirien, in diesen Gebieten, kennen Jesus nicht, haben noch nie von ihm gehört. Und wir wollen diesen Menschen von Jesus erzählen. Und ich finde es immer ganz beeindruckend, dass immer wieder neue Menschen sich berufen lassen von Gott, in dieses Gebiet hineinzugehen und diese Herausforderung, diesen Sturm der Kälte und der Repressalien auf sich zu nehmen, um Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, zu erzählen. Manche Menschen leben auch noch in diesen nomadischen Zelten, wie es ihre Vorfahren vor hunderten Jahren getan haben. Und ja, leben dort vor Ort. Geh mal in das nächste Bild hinein. Dort seht ihr, wie die Nacht in diesen Fahrzeugen aussieht. Ja, es gibt da in dieser Reise von Ort zu Ort, das ist nicht wie Hamburg, München oder Frankfurt am Main, wo du einmal über die Autobahn rüber düst, sondern du fährst da einfach manchmal auch tagelang durch die Eiswüste, um zum nächsten Ort zu gelangen. Und musst dann halt auch alles, was du tust, in diesem Fahrzeug machen, weil irgendwie mal kurz aussteigen und da etwas erledigen ist nicht möglich, weil da eine Eisschicht teilweise ist, dass du bis hier oben hin im Schnee versinkst und dich nicht mehr bewegen kannst. Haben wir die nächste Folie? Genau, es gibt auch immer mal wieder die Problematik, dass Fahrzeuge kaputt gehen oder Reifen getauscht werden müssen. Auch das muss dann bei diesen Temperaturen mal eben passieren. Nächste Folie. Hier nochmal eines der Fahrzeuge und diese, ja, knallharte Aussage, ne? Du bist im Einsatz deines eigenen Lebens dort vor Ort, weil auch wenn du krank wirst, wir hatten mal bei einer Missionsreise, dass sich beim Umkippen des Fahrzeuges jemand den Arm gebrochen hat, kannst da nicht ins Krankenhaus fahren, da gibt es kein Krankenhaus, da gibt es keinen Arzt in der Umgebung. Du kannst das pfadfindermäßig schienen und dafür beten. Ansonsten gibt es keine Wege. Dort auf viele Notsituationen, wo wir unsere Sicherheiten haben, die wir uns hier aufgebaut haben und an denen wir uns gerne klammern als erste Lösung. Ich bin krank, gehe ich zum Arzt? Nee, ich bin krank, ich gehe zu Gott, weil eine andere Alternative habe ich gar nicht. Ne? Einmal das nächste Bild. Das ist unser mobiles Gottesdiensthaus. Das wird immer wieder aufgebaut, um Gottesdienste zu feiern. Und eine Sache, die unsere Geschwister wirklich erleben, dass diese Menschen ja einen Hunger nach Hoffnung, einen Hunger nach Perspektive und nach dieser Liebe, die Jesus ja auch verkörpert haben. Also die Gottesdienste dort, die dauern 6 Stunden und manchmal auch länger, weil die Leute kommen gar nicht voneinander los. Die wollen immer mehr hören. Die wollen auch nicht nur hören, sondern die wollen auch etwas teilen, etwas, was sie selber mit Jesus erlebt haben. Die Bibel sagt, ein jeder hat etwas mitzubringen und genau das wird da auch ausgelebt und deswegen dauert es halt auch mal länger. Und dann wird entweder hat jemand etwas zu essen vorbereitet oder es wird halt mal gefastet und einfach Gott angebetet und geteilt, was Gott in den Leben der Menschen getan hat. Also total krass, was dort passiert. Ich habe euch auf der Folie nochmal einen Vers geteilt und mitgebracht aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Das spüren wir ganz klar in diesem Auftrag in Sibirien, wo ja tiefe Dunkelheit ist. Aber man muss auch nicht diese tausenden Kilometer weit entfernt gehen. Ich glaube, es gibt viele Menschen hier in Lauenburg und auch in dieser Region, in unserem Land, in Deutschland, die in tiefer Dunkelheit leben. Lasst uns neu bewusst machen, dass wir das Licht in dieser Welt sind. Und wenn wir nicht in die Dunkelheit gehen und aus unserem Zimmer raustreten, dann wird in dieser Dunkelheit auch kein Licht hineinkommen. Wer soll es tun, wenn nicht wir? Genau, ich möchte euch einladen, ja, lasst uns einmal kurz eine Zeit des Gebets nehmen, wo wir ganz bewusst für die Menschen in Sibirien beten. Also dieser Missionseinsatz, der findet immer von Januar bis März statt, weil dort ist die Eisschicht so dick, dass man mit diesen tonnenschweren Gefährten darüber fahren kann. Das heißt, unser Team war jetzt in diesem Jahr bereits dort und diese Missionsreise, die wird in diesem Jahr dementsprechend nur noch vorbereitet werden für nächstes Jahr. Aber lasst uns beten, dass die Menschen, die an den Gottesdiensten teilgenommen haben, die von Jesus gehört haben, dass sie Teil einer Gemeinde dort werden. Also was in Ende der 80er Jahre begann, ist inzwischen so groß, dass dort über 300 Gemeinden durch den AVC seit Ende der 80er Jahre gegründet worden. Dass Menschen, die früher im Alkoholkonsum und im Drogenkonsum verfallen war, wovon 90% der Bevölkerung in Sibirien betroffen ist, die leiten jetzt dort Gemeinden, weil Gott ihr Leben verändert hat, weil sie umgekehrt sind und das getan haben, ja, was Johannes der Täufer auch in seiner Geschichte getan hat. Jemand ist gekommen und hat gesagt, hey, das, was du tust, ist falsch. Ich möchte dir zeigen, was richtig ist. Aber im Gegensatz zu Herodes Antipas haben diese Menschen zugehört, haben dieses Wort ernst genommen und sind dem nachgegangen. Lasst uns dafür beten, dass weitere Menschen dem nachgehen, dass weitere Gemeinden gegründet werden und dass diese Alkohol- und Drogenabhängigkeit dort in diesem Land immer weniger wird, weil das zerstört Menschen. Wir machen es so, wir beten 2 Minuten. Wer mag, ich lasse 2, 3 gerne laut beten. Der Rest darf sich eins machen im Herzen. Und danach gehen wir im Vortrag weiter. Wer mag für die Menschen in Sibirien beten? Amen. Lasst uns jetzt in ein Land hineingehen, ja, das sehr von Verfolgung geprägt und darunter leidet. Es gibt viele Länder, die das betrifft. Der Guido hatte mich auch gefragt, ob ich nicht etwas über China mitbringen kann. In China ist es so, dass wir zuletzt wenig Informationen von unseren Partnern mitgekriegt haben, die ich jetzt hier mit in Bildern oder in Form von Videos mitteilen möchte. Aber ich möchte euch eine Sache von unseren Geschwistern in China mitteilen. Die Kirche dort, die Untergrundkirche, die lebt. Sie ist aktiv. Und es ist sehr spannend. Wir finden immer wieder neue kreative Wege. Also wenn ihr mich fragt, in China ist die kreativste Kirche auf der ganzen Welt, um das Evangelium zu verkünden und gleichzeitig auch die mutigste. Und eine Sache, die jetzt neu in China passiert ist, früher hat man, ich weiß nicht, ob ihr das Projekt Perle von Open Doors kennt oder so, wo man Millionen von Bibeln in das Land hineingebracht hat. Heutzutage unmöglich. Wenn du irgendwie ein Buch bei dir trägst und erkannt wird, dass das die Bibel ist, dann hast du verloren, ne? Und deswegen gibt es jetzt neuerdings, wir leben ja in einem sehr digitalen und technologisch hochversierten Zeitalter. Es gibt, das soll jetzt nur von der Größe her ein Beispiel sein, Bibeln in dieser Größe, die funktionieren so, dass du auf den Knopf drückst und die projizieren wie ein Overhead-Projektor, nur halt 100 Jahre später von der Größe her, ein bisschen unterschiedlich, aber vom Sinn gleich, dass du hier eine komplette Bibel drin hast in diesem Mikrochip Und du kannst auf den Knopf drücken und das wird an der Wand projiziert und du kannst die Bibel lesen vom Alten Testament bis ins Neue hinein. Und wenn tatsächlich irgendjemand kommt und sagt, was hast du denn da, kannst du es einfach im Mund nehmen und runterschlucken. Und niemand kann dir nachweisen, was du da hast. Also das als Zeugnis, hey, die Kirche in China lebt, sie ist aktiv, ja, sie hat sehr großen Widerstand, aber sie lässt sich davon nicht erschüttern, sondern findet immer wieder neue kreative Wege, um Menschen zu berichten, wer Jesus ist und Gottes Wort zu verkünden. Lasst euch davon ermutigen. Ich möchte noch einmal mit euch dieses Jahr für unsere Geschwister in Nigeria beten. Ich hatte auch letztes Jahr einen Beitrag zu Nigeria mitgebracht und das lässt mich auch nicht los seitdem. Kannst gerne mal in den Folien weitergehen. Nigeria, ein sehr großes Land in Afrika, in Westafrika, das bevölkerungsreichste Land, auch mit über 200 Millionen Einwohnern. Und ja, dort waren wir auch in diesem Jahr wieder zu Besuch und auf den nächsten Bildern, kannst gerne mal durchgehen, auf jeden so 2 Sekunden bleiben, seht ihr ein Kirchengebäude, das wir auch besucht haben als AVC, das zerstört wurde und ich finde es auf dem zweiten Bild total spannend, da habe ich direkt so ein Fragezeichen, wie kann alles verbrannt und zerstört sein, aber die Sitzbänke aus Holz, die sehen so aus, als wäre mit denen gar nichts passiert, ne? Also Gott hat manchmal auch Humor und ich kann das nicht verstehen, warum diese Holzbänke von dem Feuer nicht mitverzehrt wurden, obwohl Bibeln und Dach und alles mögliche andere sofort zerstört wurde. Aber ja, Kirchen erleben nach wie vor, gehe einmal gerne in den Bildern weiter, dass sie angegriffen werden, dass christliche Dorfgemeinschaften angegriffen werden, dass Frauen und Mädchen entführt werden, dass Männer und Jungs umgebracht werden. Mach nochmal das nächste Bild und das nächste Bild und das darauf folgende Bild. Na, das will anscheinend noch nicht. Ja, genau. Also wir als Mitarbeiter vom AVC, die selber auch mit Christus unterwegs sind, wir bewegen uns da auch immer mit solchen freundlichen Menschen wie hier auf diesem Bild zu sehen, die ein Maschinengewehr in der Hand haben, um uns zu beschützen, denn egal wer, ob, egal welche Hautfarbe, egal was auch immer, wenn du sagst, Jesus Christus ist der Sohn Gottes oder du ein Kreuz trägst, dann darfst du verprügelt, umgebracht, eingesperrt oder was auch immer werden, denn in Nigeria herrscht das Recht der Scharia, wie in vielen anderen Ländern, wo große Christenverfolgung stattfindet. Scharia, das Gesetz der Scharia bedeutet nichts anderes, als dass du kein Anrecht hast auf Leben und auf Gesetz. Du hast alle deine Rechte abgegeben, wenn du dich zu Jesus bekennst. Und die Gemeinschaften oder die Kirchen haben natürlich ein riesiges Problem, weil die Regierung in allen wichtigen Positionen von Muslimen besetzt ist und dementsprechend ihnen auch nicht geholfen wird, selbst wenn bekannt ist, dass ein Angriff geplant ist, schaut die Polizei oder die Armee weg, weil die Regierung das so möchte. Das heißt, die einzige Möglichkeit besteht darin, selber Schutzpersonal anzustellen, aber wer kann sich das leisten, rund um die Uhr eine Person, die darin ausgebildet ist, abzustellen, um sich zu beschützen. Ich habe euch auch ein Video dazu mitgebracht über Nigeria. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Technik beim Abspielen. Lasst uns das einmal anschauen, wie die Christen in Nigeria ja im Alltag miteinander leben, was das für sie bedeutet in Verfolgung.
I lost my husband.
als ganz kurzer Einblick. Also es gibt da sehr brutale Bilder und Eindrücke. Damit möchte ich euch jetzt auch nicht überfordern, aber ihr könnt euch vorstellen, da wo Menschen brutal sind, da werden Köpfe auf Silbertellern präsentiert und da werden Menschen einfach abgeschlachtet, egal was dazwischen kommt. Und wir versuchen diesen Menschen ja zu helfen, die vertrieben werden, die so ein Leid erlebt haben, die vielleicht auch Angehörige verloren haben. Gerade Kinder haben es natürlich besonders schwer. In manchen Fällen verlieren sie sogar beide Elternteile und sind völlig traumatisiert. Ich werde einmal die nächsten Folien durchgehen. Bitte schau einfach, dass du mitmachst. Ich werde da nicht jedes Mal weiter sagen. Wir versuchen den Menschen mit Lebensmitteln oder Trinkwasser natürlich zu helfen. Das ist das, was jeder Mensch jeden Tag braucht. Und da versuchen wir, Soforthilfe zu schaffen. Aber es geht uns natürlich auch darum, eine neue Existenz aufzubauen für die Menschen, darin Seelsorge zu geben, aber auch Haustiere zur Verfügung zu stellen oder eine Ausbildung für Menschen als Schneider, Weber oder andere Handwerksberufe, dass wir Maschinen zur Gewinnung von Erdnüssen oder so zur Verfügung stellen, um ihnen wieder dabei zu helfen, ein neues Leben aufzubauen oder Saatgut für landwirtschaftliche Projekte. In Nigeria ermöglichen wir für mehr als 200 Kinder aktuell einen Schulbesuch, um sowohl aus dieser Not herauszukommen, aber gleichzeitig ihnen auch eine Perspektive zu geben. Und unsere humanitären Projekte, die stehen nie alleine da, sondern wir arbeiten immer auch mit einer Gemeinde vor Ort oder gründen eine eigene Gemeinde. Denn geistliche Not ist genauso vorhanden und wir wissen, dass viele von diesen Traumata nicht durch Worte, sondern nur durch Gottes Liebe und Gottes Kraft geheilt werden können. Und das erleben wir tatsächlich auch immer wieder bei Kindern. Ich möchte da gleich ein Video nochmal mit euch anschauen. Das geht zwar nicht um das Projekt in Nigeria, sondern in Tansania an der Stelle, wo wir auch Kinder in sowohl einem Kinderheim haben, weil sie Eltern verloren haben, oder auch in einem Kindergarten oder in einer schulischen Einrichtung. Kinder kommen da teilweise hin und können nicht glücklich sein. Die können nicht lachen. Die können das einfach nicht mehr, weil sie zu viel Leid erlebt haben. Und die wollen eigentlich auch gar nicht mehr leben. Es gibt einen Jungen in Tansania, der dort diese Einrichtung, die wir gleich anschauen werden, durchlaufen hat, der genau darin gefangen war. Der hatte jegliche Lebensfreude verloren und wollte sich selber umbringen. Aber der hat im Laufe der Zeit diese Liebe vor den Menschen wie ein Schwamm aufgesogen und in den, was er von Gott gehört hat, hat er auch Jesus Christus erkannt und hat ihm sein Leben gegeben. Und jetzt, heute, ist er jemand, der glücklich ist, der andere mit seinem Lachen ansteckt und der auf eine technische Hochschule geht, um dort ja weiterzulernen, um dann wiederum anderen Menschen helfen zu können. Lasst uns einmal Video Nummer 2 anschauen aus Tansania. Vielleicht können wir den Ton noch ein bisschen lauter machen, damit man auch ganz leise. Leise!
Wir haben hier 2005 mit 20 bis 28 Kindern angefangen. Unser Ziel ist es, diesen Kindern Hoffnung zu geben. Hier zwei Familienhäuser und pro Familienhaus haben wir zwei Mamas. So können die Kinder einfach wie in einer Familie aufwachsen. Viele Kinder kommen aus ganz schweren Situationen, Vollweisen, Misshandlungen, Vergewaltigungen. Aber wenn sie hierher kommen, wünschen wir Ihnen einfach, dass wir Ihnen ein Zuhause geben können, aber vor allem, dass Sie Heilung kriegen durch unseren himmlischen Vater und dass Sie nachher eine gute Zukunft haben können durch gute Ausbildungen, aber vor allem, dass Sie eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben können und dass die Kinder einen guten Charakter entwickeln. Die besonderen Schwierigkeiten, die wir hier erlebt haben, waren vor allem durch die Zauberei-Situation. Krasse Sachen sind passiert, Kinder wurden krass krank, die Atmosphäre war richtig schwer. Aber wir konnten auch erleben, wie Gott uns Siege gegeben hat. Die besonderen Highlights, die wir hier erlebt haben oder weiterhin erleben, ich finde es immer so schön zu sehen, wie Gott einfach auch Kinder heilt. Wir kriegen viele Kinder, die aus gewalttätigen Familien kommen und hier wirklich kaputt ankamen. Aber dann zu sehen, durch Liebe der Mamas, aber auch vor allem durch die Liebe Jesu, innerlich heil werden.
Ich habe als Kind 1994 meinen Vater verloren in einem Flüchtlingslager. Aber Gott hat für mich eine Tür geöffnet. Leute in Europa haben mich von der Grundschule bis zur Universität finanziell unterstützt. Mein Leben hat sich dadurch total verändert. Ich habe heute einen Universitätsabschluss in Verwaltung. Und ich arbeite im Kinderdorf mit. In der Buchhaltung, Administration und der Leitung. Ich bedanke mich herzlich für diese Unterstützung.
Asante.
Here is Agape Nursery School. For now we have.
Das hier ist der Agape Kindergarten. Wir haben gerade 20 Kinder von außerhalb und einige von unserem Waisendorf. Unser Anliegen ist es, bedürftige Kinder zu unterstützen. Und weil wir in Jesus glauben, machen wir sie auch mit der Liebe Gottes vertraut.
Teach them about the love of God. Ich möchte mich herzlich bedanken, weil ihr macht es möglich, dass diese Kinder eine sichere Zukunft haben.
Genau, also wir haben nicht alles vom Video gesehen, aber ihr könnt das auch gerne, wenn ihr über die AVC-Seite auf Tansania geht oder wenn ihr auf den YouTube-Kanal von AVC geht, könnt ihr das auch gerne nochmal nachschauen. Ich möchte noch einmal ganz herzlich Danke sagen, weil ich weiß, dass einige von euch Kinderpatenschaften abgeschlossen haben und so eine Patenschaft schon seit mehreren Jahren machen und ein Kind unterstützen. Vielen Dank dafür. Wenn du heute sagst, hey, das hat mich berührt, dann möchte ich dich einladen, auch noch einmal ganz konkret Gott zu fragen, ist es an der Zeit, vielleicht auch hier einen Schritt zu tun. In Matthäus 24, Vers 9, da lesen wir, da sagt Jesus selbst zu seinen Geschwistern, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Das ist der einzige Grund dafür, dass Christen Hass und Leid entgegengebracht wird. Aber wir wollen nicht aufhören, wie unsere Geschwister in Nigeria, in Indien, in all den anderen Ländern auf der Welt, wo Verfolgung geschieht, an Jesus Christus festzuhalten. Im Gegenteil, viele Christen dort, also gerade auch in Nigeria, die Leid erfahren, die lassen sich zu Missionaren ausbilden. Wir haben da eine Evangelistenschule und die kommen da hinein, die lassen sich lehren und zurüsten und gehen dann zurück in ihr Ort, wo auch Muslime leben, um Menschen von Jesus zu erzählen. Lasst uns auch ja für diese Geschwister ganz besonders beten. Und das wollen wir gleich auch noch tun. Ich möchte vor dem Gebet noch einmal ganz kurz einen kleinen Werbeblock nutzen. Ich habe da hinten einen kleinen Infotisch aufgebaut. Ich habe drei Bücher mitgebracht, die ihr erwerben könnt heute. Das eine ist Anteil nehmen, Anteil geben. Das erzählt von der Entstehung des AVCs Ende der 70er Jahre, wo die ersten dem AVC beigetreten sind und wo auch Geschichten erzählen, wie Gott gewirkt hat, Zeichen und Wunder getan hat, wie Menschen berührt wurden. Dann habe ich ein Buch dabei, Die Schmugglerin des Lichts. Es ist zwar nicht aus China, aber es ist direkt nebenan. Nordkorea, also eine Schwester, die dort im Untergrund Kirche baut. Eine Biografie könnt ihr gerne erwerben, um euren Glauben zu stärken und euch die Augen öffnen zu lassen, wie manche Menschen auf der Welt ihren Glauben ausleben. Kostet 14 Euro. und ein Buch, Islam und Terrorismus, von unserem Bruder, der ja als renommierter Professor an einer muslimischen Universität promoviert hat, dann Jesus Christus erkannt hat und seitdem ja auf der Liste steht, so könnte man sagen, bei allen radikalen Terrororganisationen. Er hat einmal zugrunde gelegt, weswegen gibt es überhaupt so viel Gewalt und Terrorismus, der von Islam ausgeht. Wenn dich das interessiert, wie kommt das überhaupt, dann lade dich ein, dieses Buch zu erwerben. Das kostet 15 Euro. Und ich habe dort auch Kontaktkarten oder auch das Magazin, was viele von euch kennen. Wenn ihr Interesse habt, mit dem AVC im Kontakt zu bleiben, regelmäßig Gebetsanliegen zu bekommen oder auch zu hören, was passiert in den einzelnen Projekten, in den einzelnen Ländern, dann scheut nicht davor, euch mit uns zu verbinden. Genau, lasst uns jetzt zum Abschluss noch einmal, ja wie vorhin, eine Zeit nehmen, wo wir vielleicht 2, 3 Gebete laut miteinander sprechen, um für unsere verfolgten Geschwister, aber auch für die Kinder, von denen wir gehört haben, zu beten, dass Gott sich ihnen offenbart, dass er eingreift und dass sie dort seine Gegenwart erleben. Ich werde das Ganze dann mit einem Gebet abschließen.
Für alle Menschen, was wir gesehen haben, ist Errettung, ist Befreiung, Herr. Ist, dass sie dich kennenlernen und frei werden von manchen Süchten, die sie haben. Und auch diese Kinder, Herr, dass sie frei werden von dir, Herr. Danke dafür. Danke auch für die Menschen, für die Brüder und Schwestern, die sich da einbringen, die viel auf sich nehmen und um das Wort in dein Wort weiterzugeben. Danke dafür, Herr.
Für mich ist es so weit weg, dieses Land Nigeria oder China, ja, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, aber Gott, du hast es im Blick. Du hast es unter Kontrolle. Du bist der diese Menschen da vor Ort liebt. Und ich danke dir für jeden, der sich da einsetzt. Ich danke dir für jeden, der unter Lebensgefahr in diesen Ländern ist, der da hineingeht, dein Wort verkündet, von der Liebe Gottes erzählt, von der deiner Liebe, dem Jesus, dem Sohn Gottes. Ich danke dir für jeden, dem du durch den Heiligen Geist diesen Mut gibst. Und ich bitte dich um einen ganz besonderen Schutz für diese Missionare, die da unterwegs sind. Für die Kirchen, die da sind, ja, die immer wieder angegriffen, verbrannt werden. Für ja, alles, was da vor Ort passiert. Da passieren so schlimme Dinge. Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden entführt. Gott, und ich kann es gar nicht fassen und nachvollziehen mit meinem Herzen, weil ich in einem ganz anderen Land liege. Vater, ich glaube, da, ja, wo einfach Trauer ist, weinst du mit ihm. Aber du bist auch der Gott, der tröstet. Du bist der Gott, der wieder aufmacht. Du bist der Gott, der Freude schenkt, gerade in den Kinderseelen. Herr, ich bitte dich, dass du diese Trauma, die sie haben, dass du sie einfach heilst. Weil du größer bist als alles, ist ganz kein Psychologe. Du kannst es mit deiner Güte, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit wieder heilen und in die Freude zurückbringen, weil nicht diese Welt ist, ja, auf die wir gucken sollen, sondern die Welt, die du verheißen hast. Und da hast du Kinderaugen immer dafür geöffnet, ja, das erlebe ich selbst, ja, dass du da den Kindern wirklich diesen Blick schenkst. das möchte ich wirklich aussprechen über diese Länder, über diese Familien, über das, was sie erleben, dass ihr Blick wirklich auf die Ewigkeit geht, auf die Herrlichkeit, die du da hältst. Danke, Heiliger Geist, dass du ihnen die Kraft gibst, durchzuhalten. Danke, Heiliger Geist, dass du ihnen die Kraft gibst, zu vergessen. Danke, Heiliger Geist, dass du ihnen die Kraft gibst, weiterzuleben und Freude schenkst.
Amen. Oh ja, Jesus, und ich möchte dir ja sagen, dass ich beeindruckt bin, wie die Menschen, die vom AVC erreicht werden und in den anderen Ländern, ja, was wir von ihnen lernen können, dass die ja wirklich mehrere Stunden und den ganzen Tag ja, mit Gemeinschaft mit dir verbringen, dir die Ehre geben, dich anbeten. Ja, ich kriege ehrlich zu, für mich am Sonntag ein, zwei Stunden, das ist genug. Ich schaffe das nicht. Und ich möchte dich bitten, dass du mich da mehr bereit machst. Ja, von anderen zu lernen, die ja wirklich tief in dir verwurzelt sind. Und ich hatte mal von einer Geschichte gehört, da ist ein Pastor auch ins Ausland gegangen, wollte missionieren. Und ja, es war Regenwetter, es war verabredet, dass die da in, zum Gebet kommen und er sagt, ah, ich brauche gar nicht losgehen, es regnet. Ja, dann ging er los und ja, da waren die schon alle versammelt, das hat mich auch so beeindruckt. Hunderte über Hunderte und die waren schon stundenlang da und haben da gebetet. Ja, da fehlt uns was, da fehlt mir was.
Ja, danke dafür, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, Jesus. Dass wir uns nicht verstellen müssen, sondern du kennst jeden Einzelnen von uns. Ich bete, dass du uns auch den Mut und die Freiheit gibst, uns einander zu öffnen. Denn das, was wir ins Licht hineinhalten, da wirst du wirken. Da wirst du Wunder tun. Und ich danke dir für diese Offenheit von meinem Bruder Andreas. Und ich bete, dass du ihn jetzt reichlich segnest. Deinem Heiligen Geist ist nichts unmöglich. Wir sprechen aus, dass du Begeisterung und Leidenschaft in ihm neu entfachst. Dass dein Feuer in ihn wieder neu anfängt zu brennen für dich. Und dass du auch ganz klar zu ihm sprichst und ihm zeigst, was du für ihn noch vorhast und wie wertvoll und wunderbar du ihn gemacht hast. Komm du, Heiliger Geist, und offenbare dich in ihm. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du auf dem Thron sitzt. Nichts kann dich von diesem Thron wegbringen. Du hast alles in deiner Hand und du kennst den richtigen Zeitpunkt für deine Wiederkehr. Und wir beten, dass du uns alle samt mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du uns offenbarst, wozu du uns berufen möchtest, dass du uns neu in unserer Identität bestätigst und offenbarst, wer wir sind als deine Kinder, dass du Lügen in uns enttarnst und dass du deine Wahrheit hineinsprichst. Und ich bete, dass du uns ja berufst, als deine Jünger von Neuem uns aufzumachen in dieser Welt, deinen Auftrag auszufüllen. Amen.
Amen.
Dann gebe ich ab an Irmtraut oder Guido. Ja.